Mangomond. Ich saß in meinem Stammlokal an der Theke, nippte an meinem Espresso und brütete über der Frage, wovon ich meine längst fällige Wohnungsmiete bezahlen sollte, als kurz vor der Sperrstunde eine Frau das Lokal betrat, sich kurz umsah und dann zielgenau den Barhocker neben mir ansteuerte. Ich hatte nicht vor, Notiz von ihr zu nehmen, doch dann sagte sie halblaut: »Ich habe Durst.« Janina, die Serviererin, war eben am anderen Ende des Lokals beschäftigt, sonst war auch niemand in der Nähe, also konnte sie ihre Worte nur an mich gerichtet haben. »Nun, dann bestellen Sie einfach etwas zu trinken«, sagte ich, ohne sie anzusehen. »Ich kann aber nicht bezahlen«, sagte sie. Nun sah ich sie doch an. Ihre Offenheit überraschte mich ebenso wie die Tatsache, dass sie keineswegs so aussah, als hätte sie leere Taschen. Aber das hatte wohl nicht viel zu sagen, denn ich selbst sah bestimmt auch nicht so pleite aus, wie ich es derzeit leider war. »Bestellen Sie einfach, ich bezahle«, sagte ich. Ich konnte sie nicht verdursten lassen. Und auf das kostenlose Leitungswasser im Klo wollte ich sie nicht hinweisen. So schlau war sie wohl selbst. »Was trinken Sie, wenn Sie großen Durst haben?«, fragte sie. Und beinahe hätte ich wahrheitsgemäß Leitungswasser gesagt. Doch dann empfahl ich ihr doch Soda-Zitrone. Janina tauchte hinter der Theke auf. Die Frau sah mich an, als wollte sie sich noch einmal meiner Zustimmung versichern, und als ich auffordernd nickte, bestellte sie Soda-Zitrone. »Klein oder groß?«, fragte Janina. »Groß«, sagte ich, »aber mit echter Zitrone, nicht mit dem chemischen Sirup.« Die Frau trank das halbe Glas in einem Zug, setzte kurz ab, dann leerte sie es zur Gänze. Sie musste wirklich sehr durstig gewesen sein, dachte ich. Dann kam ich mir blöd vor, weil ich sie beim Trinken beobachtete, als wäre sie eine seltene Spezies. »Das war gut«, sagte sie ein wenig atemlos und lächelte dann. »Vielen Dank.« »Nichts zu danken, ich heiße Paul.« »Ich bin auf der Durchreise«, sagte sie, ohne ihren Namen zu nennen. »Wien ist eine schöne Stadt mit netten Menschen.« Sie lächelte wieder. »Jetzt muss ich sehen, dass ich einen Ort zum Schlafen finde. Ich bin sehr müde.« Sie machte Anstalten, von ihrem Hocker zu steigen und sah mich dabei an wie ein Hund, der ausgesetzt worden war. Ich hörte mich sagen: »Ich wohne nicht weit von hier, wenn Sie, ich meine, dann gehen wir.« Sie sagte es bestimmt, ohne Umschweife, und während ich noch bezahlte, ging sie schon in Richtung Ausgang. Ich folgte ihr und draußen vor der Tür sog ich die Nachtluft ein. Im Lokal war es sehr warm und schwül gewesen, doch hier war es, verglichen mit der Hitze des Tages, angenehm kühl. »Es ist nicht weit, etwa 10 Minuten zu Fuß«, sagte ich. Sie nickte. Wir gingen los und nach 2 Häuserblocks erreichten wir die Gegend mit den Einfamilienhäusern, umgeben von Gärten und mit freierer Sicht auf den Himmel. Der Mond schwebte vor uns, gelbrot bis rot gefärbt, wie ein Lampion über dem Horizont. Und sie sagte plötzlich in den Widerhall unserer Schritte: »Der Mond sieht aus wie eine Mango. Ich liebe Mangos. Da, wo ich herkomme, sind sie leider kaum zu bekommen.« Es lag mir auf der Zunge, sie zu fragen, woher sie denn käme, doch irgendetwas hielt mich davon ab. Ich spürte, dass sie eine Abneigung gegen Fragen besaß. Sie würde mir schon erzählen, was sie erzählen wollte, aber Fragen würde sie wohl nicht beantworten. Ihren Namen hatte sie ja auch noch nicht verraten. Als wir an meinem Haus ankamen, folgte sie mir in den Flur, durch den Innenhof und ins Treppenhaus, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, mit jemandem, den man überhaupt nicht kannte, mitzugehen. Eigentlich hatte ich sie vor dem Chaos, das in meiner Wohnung herrschte, warnen wollen. Doch nun war sie da, ungewarnt, aber keineswegs schockiert, sondern lediglich neugierig. Du bist also Musiker, sagte sie, mich zum ersten Mal duzend, und ich nickte. Meine Instrumente waren nicht zu übersehen, und sie standen und lagen eindeutig nicht so umher, als wären sie nur zur Zierde der Wohnung überall verstreut. Ich liebe Musik, besonders die der Rolling Stones, sagte sie. Ich verkniff mir eine kritische Bemerkung. Es hätte durchaus schlimmer sein können. Ich habe leider nichts von den Stones hier, sagte ich. Sie setzte sich auf meine Schlafcouch, da es keine andere Sitzgelegenheit gab, die man ohne umständliche Räumungsaktion benutzen konnte. Und ich machte das Radio an. Hast du etwas zu trinken? Jetzt war die Zeit gekommen, das Leitungswasser doch ins Spiel zu bringen, denn tatsächlich gab es bei mir sonst nichts zu trinken, wenn man davon absah, dass man Wasser auch für Tee und Kaffee verwenden konnte. Du bist ein seltsamer Mann, sagte sie, nachdem ich ihr ein Glas Wasser gebracht hatte, aber sehr nett. Wieso bin ich seltsam? Trinkst du nie etwas? Ich meine, Alkohol. Sehr selten, sagte ich wahrheitsgemäß. Ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs und da wäre es nicht gut, Alkohol zu trinken. Wenn ich aber weiß, dass ich in der nächsten Zeit nicht fahren muss, genehmige ich mir schon mal ein Bier oder ein Glas Wein. Ich hatte einmal eine Phase, in der ich viel zu viel getrunken habe, aber das ist vorbei, meinte sie und nippte an ihrem Wasser. Jetzt trinke ich gern Bier, aber nur selten zu viel davon. Wie heißt du eigentlich? Wagte ich spontan einen Vorstoß ins Unbekannte. Sie zögerte gerade so lange, dass ich wusste, sie würde lügen. Anna Maria, sagte sie dann und sah mich unschuldig an. Hatte ich das noch nicht erwähnt? Nein, deshalb habe ich ja jetzt gefragt. Ich meine, ist ja irgendwie blöd, wenn ich nicht weiß, wie ich dich anreden soll. Jetzt hast du ja gleich zwei Namen zur Auswahl, lachte sie und sah dabei aus wie ein kleines Mädchen, dem eine Überraschung gelungen war. Ich begann sie zu mögen und mir vorzustellen, wir wären Freunde und sie wäre nicht eine Fremde, die ich als guter Samariter mit zu mir genommen hatte, weil sie kein Dach über dem Kopf und kein Geld hatte. Es war dieses Lachen, das sie völlig anders aussehen ließ als bisher, das sie zu einem jungen Mädchen im Körper einer Mitvierzigerin machte und das mir plötzlich bewusst machte, dass dieser Körper attraktiv war. Ich bin also seltsam, weil ich kaum Alkohol trinke? Das ist nicht seltsam, nur selten, sagte sie. Aber seltsam ist, dass du keine Fragen stellst. Ein anderer würde mir Löcher in den Bauch fragen. Soll ich das tun? Wann hast du zuletzt hier aufgeräumt? Fragte sie anstelle einer Antwort. Ich räume ständig auf, aber mit einem Mal wurde mir das Chaos, das in meiner Wohnung herrschte und an das ich mich schon so gewöhnt hatte, dass es mir nicht einmal mehr auffiel, peinlich. Peinlich vor einer Herumtreiberin? Oder was war sie? Auf der Durchreise? Von wo nach wohin? In einem Kleid, in dem sie schnell noch etwas aus dem Supermarkt hatte besorgen wollen? In Schuhen, die nicht billig und auch nicht sehr bequem aussahen? Mit einer kleinen Umhängetasche, in die gerade das Nötigste passte? Ich hätte 100 Fragen auf meiner Zunge gehabt, aber ich schluckte sie hinunter. Das Gefühl einer gewissen Souveränität hatte mich jäh verlassen und ich kam mir nun irgendwie hilflos vor. »Wo ist das Schlafzimmer?« fragte sie, erlöste mich damit aus meinen Gedanken und stürzte mich zugleich in eine neue Verlegenheit. »Ich schlafe normalerweise hier«, sagte ich und deutete auf meine Schlafcouch, auf der sie saß. »Aber ich habe noch ein Sofa im Arbeitszimmer. Ich muss nur das Zeug, das darauf liegt, abräumen. Dann kannst du darauf schlafen.« »Lass das Zeug, wo es ist«, sagte sie und stand auf. Sie wandte mir den Rücken zu, während sie ihr Kleid auszog, und ich vergaß zu atmen, als sie nackt vor mir stand. »Vielleicht solltest du zumindest ein Leintuch auflegen«, sagte sie und wandte sich wieder mir zu. Mein Körper löste sich, bis auf einen kleinen Teil, aus der Starre, die ihn befallen hatte, Und ich holte das Leintuch aus seinem Versteck in der Bettlade hervor, spannte es über die Sitzfläche der Couch, legte zwei Kissen auf und als ich dann noch eine dünne Decke darüber legte, kroch sie schon darunter und sah mich erwartungsvoll an. Ich zog mich aus. »Das Licht, mach es aus«, sagte sie leise, als ich nackt neben dem Bett stand. »Wir brauchen es nicht.« Ich löschte das Licht. Sie hatte recht. Ich zog die Decke von ihr und durch das Fenster neben dem Bett tauchte der Mangomond unsere mehr und mehr verschmelzenden Körper in seine weichen Farben. Der Duft von Eiern mit Speck und frischem heißem Kaffee schwebte im Raum und vermengte sich mit der erwachenden Erinnerung an die Nacht. »Helene«, dachte ich. Ich öffnete die Augen und sah eine Fremde, die meinen ihr viel zu großen Morgenmantel trug, am Herd stehen. »Guten Morgen, das Frühstück ist gerade eben fertig«, sagte sie mit einem Lächeln. »Guten Morgen«, sagte ich. Meine Stimme klang heiser und ich hoffte, dass zumindest das Lächeln, das ich versuchte, gelang, wenn schon der Klang meiner Stimme sogar mich selbst erschreckte. »Ich denke, du magst Eier mit Speck«, sagte sie, während sie den Inhalt der Bratpfanne auf zwei Teller verteilte. Es war sonst nichts Essbares zu finden. »Ich hatte keine Zeit zum Einkaufen«, sagte ich, »und ich wusste nicht, dass ich Besuch haben würde, und gar zum Frühstück.« »Bleib«, sagte sie, als ich aus dem Bett kriechen wollte, »ich würde so gern mit dir im Bett frühstücken.« Der Gedanke hatte etwas Reizvolles, fand ich. Also blieb ich im Bett, sie brachte mir einen der beiden Teller und eine Kaffeetasse, setzte sich dann mit ihrem Anteil zu mir aufs Bett und wir frühstückten. Ich versuchte herauszufinden, ob ich soeben ein Déjà-vu erlebte oder ob ich tatsächlich schon vor Jahren genau diese Situation in einem Traum oder einer Art Vision vorhergesehen hatte. Ich nahm eben einen Schluck Kaffee, als die Namenlose, die sich von mir Anna-Maria nennen lassen wollte, fragte, »Wer ist Helene?« Ich verschluckte mich, hustete und hätte beinahe das, was noch in der Tasse war, verschüttet. »Entschuldige, habe den Kaffee in die falsche Kehle bekommen. Wer soll was sein?« »Helene«, beharrte sie entgegen meiner Hoffnung. »Du hast Helene gesagt, als du aufwachtest.« »Ich habe wohl geträumt«, sagte ich. »Keine Ahnung, ob und was ich gesagt haben könnte.« Ich stürzte den restlichen Kaffee in einem Zug hinunter. »Ich hatte doch nichts gesagt, nur gedacht, oder etwa nicht?« So musste sich Judas gefühlt haben, als er Jesus verleugnete. Wofür er allerdings als Entschuldigung hätte vorbringen können, dass er gewissermaßen im göttlichen Auftrag handelte, indem er eine undankbare Mission erfüllte, wenn ihm dies denn bewusst gewesen wäre. Anna Maria ging darüber hinweg. »Wir müssen einkaufen gehen. Du hast rein gar nichts im Haus.« »Ich esse meist unterwegs und ich esse nicht viel.« »Hin und wieder muss man etwas Ordentliches essen«, meinte sie und kratzte mit der Gabel die letzten Krümel von Eiern mit Speck zusammen. »Für heute habe ich jetzt jedenfalls ausreichend gegessen«, lachte ich. »Normalerweise frühstücke ich nur Kaffee.« »Und Eier mit Speck isst du am Abend? Oder wann?« Sie wartete meine Antwort nicht ab, sondern nahm die Teller und die Kaffeetassen, brachte sie dahin, wo meine Küche sein sollte, wo aber lediglich ein Brett über zwei Holzböcke gelegt war, damit die Kochplatte und der Mikrowellenherd nicht auf dem Boden stehen mussten, und fragte dann, »Und wo spüle ich jetzt das Geschirr?« »Gar nicht. Ich mache das später selbst im Badezimmer.« »Gut, aber erst, nachdem ich geduscht habe.« Sie verschwand in Richtung Badezimmer und ich kroch nun doch aus dem Bett. Ich war noch nicht restlos davon überzeugt, dass ich wach war und mich in der realen Welt befand. Aber es hatte keinen Sinn, jetzt Widerstand zu leisten, Also lauschte ich dem fernen Rauschen der Dusche und schob dabei ein paar Stapel von Einkaufstüten, die mit allerlei Zeug gefüllt waren, das längst in meine Regale und Kommoden hatte einsortiert werden sollen, so beiseite, dass ein Pfad durchs Zimmer entstand, den man begehen konnte, ohne fortwährend über irgendetwas darüber steigen zu müssen. Das Rauschen verstummte, und eine Minute später kam Anna Maria, ein Badetuch um ihren schlanken Körper geschlungen, ins Zimmer. »Wo hast du den Haarföhn?« fragte sie. »Ich habe keinen«, sagte ich und fragte mich, wie lange es wohl dauern mochte, bis ihr langes Haar an der Luft getrocknet sein würde. »Okay«, sagte sie, »dann werden wir ein wenig später zum Einkaufen gehen und ich werde furchtbar aussehen.« Ich lachte. »Du siehst bestimmt nicht furchtbar aus«, sagte ich, »dazu siehst du einfach viel zu gut aus.« »Wenn du das sagst?« Sie tat gleichgültig, aber ich hatte so ein Gefühl, dass es ihr gefiel, mir zu gefallen. Ich suchte nun meinerseits das Badezimmer auf, rasierte mich gründlich, duschte, und als ich schließlich wieder in die Wohnschlafzimmerküche kam, saß Anna Maria auf dem Rand der Couch und steckte eben ein kleines Telefon in ihre kleine Umhängetasche. Sie trug jetzt wieder ihr Kleid und ihre Schuhe, und ihr Haar, das sie mittlerweile zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, sah schon viel trockener aus als vorhin. »Zieh dich an, wir können schon losgehen«, sagte sie und sah mir zu, wie ich frische Sachen aus der Kommode nahm und mich dann ankleidete. Mit wem hatte sie telefoniert? Hatte sie einen Mann, vor dem sie ausgerissen war? Kinder? Eine pflegebedürftige alte Mutter? Oder war sie die Spionin einer Einbrecherbande? Ich musste lachen. Bei mir gab es nichts zu holen, aber auf welche Gedanken kam ich da? Ich nahm zwei Plastiktüten von dem Haufen, den ich gesammelt hatte, und wir gingen los. Wir gingen nicht, wie am Vorabend, einfach nebeneinander her, sondern sie hielt meine Hand, als wären wir ein frisch verliebtes Paar auf Einkaufsbummel. Immerhin waren wir auf dem Weg zum Supermarkt ein paar hundert Meter weiter die Straße hinunter. Insofern war die Vorstellung nicht gänzlich abwegig. »Hier sind lauter alte kleine Häuser, wie in einem Dorf«, sagte Anna Maria. »Das war auch einmal ein Dorf«, sagte ich. »Aber davon ist leider nicht mehr viel übrig. Zu viele Neubauten, zu wenige Läden, die es früher hier gab, haben überlebt. Es gibt gerade noch eine Bäckerei, die aber nur vormittags geöffnet hat.« »Das ist schade«, sagte sie und drückte meine Hand. »Lebst du schon immer hier?« »Nein, ganz im Gegenteil«, sagte ich und ärgerte mich darüber, dass es ihr mühelos gelang, mich auszufragen, wogegen ich von ihr immer noch nicht mehr wusste, als dass sie eine attraktive Frau um die 40 war, die wie aus dem Nichts in meinem Leben erschienen war. Wir waren am Supermarkt angelangt, und irgendwie überraschte es mich nicht, dass sie die Reihen der Regale abwanderte, als wäre sie hier zu Hause und nicht ich. Denn all diese Märkte waren nach ein und demselben Schema eingerichtet, so dass man sich überall sofort zurechtfinden konnte. Anna Maria räumte den Einkaufswagen voll, und da sie ja kein Geld hatte, würde ich all das bezahlen müssen, was sie für unbedingt erforderlich hielt, und ich war versucht, heimlich in meiner Brieftasche nachzusehen, ob ich mir das überhaupt leisten könnte. »So, ich denke, ich habe alles beisammen«, sagte sie schließlich. »Welches Bier soll ich nehmen?« »Nun, welches du magst.« Sie sah mich erstaunt an. »Ach ja, du trinkst ja kaum Alkohol.« »Selten«, sagte ich. In Wahrheit konnte ich mich gar nicht erinnern, wann ich zuletzt Bier getrunken hatte. Nein, ich hatte doch erst vor 2 Monaten eine Veranstaltung besucht, wo es Freibier gab, und da hatte ich tatsächlich einen Becher Bier getrunken. »Also, ich trinke jetzt am liebsten Bier«, sagte sie und räumte ein paar Dosen in den Wagen. Mir war es recht. Als wir unseren Schatz an der Kasse auf das Förderband gelegt hatten, kam mir eine Idee. »Ich hole noch schnell etwas«, sagte ich und suchte den Weg zurück zur Abteilung Obst und Gemüse. Fand, was ich zu finden gehofft hatte, nahm 2 Stück davon und eilte zurück. Unsere Ware war schon beinahe durch, als ich die Mangos auf das Band legte. »42,50«, sagte die Kassiererin. Mangos, du hast daran gedacht. Anna-Maria küsste mich, schlang ihre Arme um mich und als hätte ich Watte in den Ohren, hörte ich dumpf eine Stimme sagen, 42,50 bitte, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wie egal mir das doch war. Anna-Maria sah aus dem Fenster, wo hinter den Gärten der Nachbarhäuser, den blühenden Sträuchern und den sich leicht im Winde neigenden Bäumen die Hügel des Wienerwaldes von der Sonne, die noch im Südosten stand, beschienen, den Horizont bildeten. »Können wir dorthin fahren?« fragte sie. »Selbstverständlich. Sag, wann du fahren möchtest.« »Jetzt«, sagte sie und wandte sich mir zu. Eigentlich hätte ich einiges an Arbeit zu erledigen gehabt, aber der Gedanke daran war nicht im Mindesten so verlockend wie der, mit Anna-Maria einen Ausflug zu unternehmen. Daher sagte ich, also jetzt. Es würde ein sehr warmer Tag werden, so dass ihr Sommerkleid ausreichen würde. Aber in ihren Schuhen würde sie nicht weit kommen, falls wir einen Waldspaziergang unternahmen. Und so fuhr ich an einem kleinen Einkaufszentrum mit einem Schuhladen vorbei. Es amüsierte Anna-Maria, dass ich sagte, ich würde ihr bequeme, flache Schuhe kaufen, und sie erstaunte mich insofern, als sie nicht lange gustierte und jede Menge Modelle durchprobierte, sondern schnell entschlossen genau die Schuhe wählte, die ich ihr empfohlen hätte, wenn sie mich gefragt hätte. Nun stand unserem kleinen Ausflug nichts mehr im Wege, und wenige Minuten später parkte ich in einer Sackstraße am Fuß eines Hügels, den man von meinem Fenster aus sehen konnte. Der Weg führte von hier steil die Perchtoldsdorfer Heide hinan, und oben am Waldrand schnaufte ich mangels Kondition recht ordentlich. Ihr schien der Aufstieg keinerlei Mühe bereitet zu haben, und nun stand sie da und sah auf die unter uns liegenden Ortschaften und auf das südliche Wien hinunter. »Schön«, sagte sie und lehnte sich an mich. »Zeig mir das Haus, in dem du wohnst.« Ich wusste, dass man das Haus sehen konnte, denn man sah von dort aus ja auch hierher. Und ich fand es schnell, weil ich wusste, wo ich suchen musste. »Kommst du oft hierher?«, fragte sie. »Nein, als ich noch ein Kind war, war ich öfter mal hier in der Gegend. Aber ich komme zwar viel herum, doch hier, sozusagen vor meiner Haustür, war ich seit Jahrzehnten nicht mehr.« »Ich an deiner Stelle?« Sie unterbrach sich und lehnte sich fester gegen mich. Ich sah sie an und vermeinte so etwas wie Wehmut in ihren Augen zu entdecken. Hand in Hand gingen wir eine Weile lang schweigend den Weg in den Wald hinein. »Ist es nicht wunderbar«, sagte sie dann plötzlich. »Alles verändert sich, doch die Natur bleibt die Natur, wie sie immer war, dort, wo sie noch sein darf.« Ich nickte. Und als mir bewusst wurde, dass sie es nicht sehen konnte, weil ihr Blick an Bäumen und Büschen, an Gräsern und Blumen hing, wurde mir klar, dass sie keine Antwort erwartete als die, die der Wald gab. »Ich liebe Mangos. Wo ich herkomme, sind sie kaum zu bekommen«, hatte sie an unserem ersten Abend gesagt. Es war nicht zu übersehen, dass sie den Wald liebte, und mir drängte sich die Vermutung auf, dass auch er dort, wo sie herkam, etwas war, wonach sie sich sehnte, das sie aber nicht haben konnte. »Ich habe bei einem Unfall mein Gedächtnis verloren«, sagte sie plötzlich in die Stille des Waldes hinein. »Schon vor vielen Jahren.« Ich schwieg. Ich spürte, dass sie etwas begonnen hatte, das sie auch vollenden oder zumindest fortsetzen wollte. Es war weit entfernt von hier, und ich hatte den Menschen in meiner Umgebung noch nicht viel von mir erzählt. Gerade so viel, dass ich später von ihnen über einige Länder, Städte und Landschaften erfuhr, wo ich gewesen sein musste, woran ich mich aber nicht mehr erinnern konnte. »Es geht mir gut da, wo ich lebe. Es ist kein schlechtes Leben, aber...« »Du bist auf der Durchreise«, sagtest du. »Du versuchst, dich an den Orten, von denen du weißt, zu erinnern«, mutmaßte ich. »Ja«, Und? Funktioniert es? Sie nahm meine Hand und sah mich an. Als ich dich zum ersten Mal sah, dachte ich, ich müsste dich kennen, sagte sie. Aber du kennst mich nicht, oder doch? Also, es war so ein Gefühl. Nein, es ist so ein Gefühl. Ich denke, ich muss einmal jemanden gekannt haben, der mit dem... Nein, ich hatte sie bis vor kurzem nicht gekannt. Dessen war ich sicher. Aber als sie mich küsste, bedauerte ich, dass ich nicht der war, nachdem sie insgeheim auf der Suche war, ohne es bisher gewusst zu haben. Ich fragte Anna Maria, was es damit für eine Bewandtnis habe, dass sie kein Geld hatte. »Mein Reisegeld ist aufgebraucht«, sagte sie. »Ich setze mir bei meinen Reisen ein Limit. Und wenn das Geld zur Neige geht, fliege ich heim. Das Ticket habe ich in meiner Tasche.« »Und doch bist du noch hier. Warum?« »Weil, sieh, ich lasse mich von meinem Gefühl leiten. Wenn es mir sagt, ich soll mit einem Bus fahren, dann fahre ich mit einem Bus.« Wenn es mir sagt, ich soll irgendeine Straße entlang gehen, gehe ich diese Straße entlang. In dieser Stadt hatte ich immer wieder ein starkes Gefühl, dies oder jenes zu tun, hierhin oder dahin zu fahren, zu gehen, und ich spürte immer intensiver, dass ich hier gewesen, sogar hier gelebt haben musste. Ich kann mich an nichts wirklich erinnern, aber manche Straßen oder Gebäude lassen mich dies stärker spüren, und so konnte ich einfach nicht von hier fort. Und auf diese Weise bist du in diese doch einigermaßen abgelegene Gegend gekommen? Sie nickte. Und in dem Lokal, wieso hast du dich ausgerechnet zu mir an die Theke gesetzt und... Ich musste das tun, sagte sie beinahe heftig. Ich sah dich an der Theke und es zog mich zu dir hin. Ich weiß nicht wieso und warum. Ich kann ja alles, was du erzählst, irgendwie nachvollziehen. Amnesie. Gegenden erscheinen dir bekannt zu sein. Tief drin gespeicherte Erinnerungen, die an die Oberfläche drängen. So weit, ja. Aber ich kenne dich nicht. Ich könnte mich an dich erinnern, glaube es mir. Und hier beginnt die Geschichte, sagen wir, ziemlich merkwürdig zu werden. Dann ergeht es dir so wie mir, denn ganz gleich, was bisher irgendwann, irgendwo dieses Gefühl, das mir etwas bekannt vorkäme, ausgelöst hat. Es war noch nie ein Mensch und... Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände, sah mir in die Augen. Und ich habe vorhin im Wald nicht ganz die Wahrheit gesagt. Es war nicht so, dass du mir bekannt vorkamst. Ich wusste genau, dass du ein Fremder warst, fremd wie alle anderen Menschen, denen ich seit damals begegnet bin, aber es zog mich einfach zu dir hin, glaube es mir. Sie ließ mich los, stand auf und machte sich mit der Kaffeekanne zu schaffen. Vielleicht sehe ich jemandem ähnlich, den du einmal gekannt hast. Vielleicht, sagte sie. Und während sie mit der Kaffeekanne in Richtung Badezimmer verschwand, wo sich die einzige Wasserentnahmestelle befand, da ich in der Küche ja noch keine Spüle hatte, hörte ich leise, aber doch deutlich: Und wenn, dann muss ich ihn sehr geliebt haben. Sie, es, wer oder was es auch immer war, hatte mich überrollt, wie eine Straßenwalze einen Frosch überrollt, der zur unrechten Zeit eine in Reparatur befindliche Straße überquert und als Fossil im Asphalt die künftigen Jahrzehnte überdauern wird. Ich dachte nicht mehr an die längst fällige Miete, an die Stromrechnung, die sonstigen offenen Zahlungen. Mein Hirn war wie leergefegt, einzig bewohnt von dem Gedanken, Anna Marias Mysterium zu lösen. Ich wollte alles tun, um ihr zu helfen, hätte sie überall hin begleitet. Doch sie konnte mich davon überzeugen, dass sie nur dann eine Chance hatte, wenn sie sich allein auf ihre Suche begab, all ihre Sinne darauf ausgerichtet, zu fühlen, zu erkennen, zu entdecken. Während sie nun die Gegend durchstreifte, versuchte ich mich mit Arbeit abzulenken. Ich hätte ein paar Artikel für ein Magazin zu schreiben gehabt, Doch als ich dreimal begonnen und wieder abgebrochen hatte, weil mir die Konzentration fehlte, verspürte ich den Drang, über die Begegnung mit Anna Maria zu schreiben. Ich fing damit an, wie ich sie kennengelernt hatte, und jetzt huschten meine Finger nur so über die Tastatur. Ich schrieb nieder, was sich seither ereignet hatte, was ich dachte und was ich fühlte. Und als die Geschichte in der unmittelbaren Gegenwart angekommen war, lehnte ich mich zurück und dachte nach. Sollte ich zu diesem Zeitpunkt von der Wirklichkeit Abschied nehmen und den Fortgang der Geschichte erfinden? Oder sollte ich einfach warten, was weiter geschehen würde, und dann entscheiden? Was konnte noch geschehen? Würde Anna Maria ihr früheres Leben wiederfinden? Sie schien dem näher zu kommen. Es fehlte vielleicht nur ein winziger Anstoß, und alles, was sie vergessen hatte, wäre ihr mit einem Mal wieder gegenwärtig. Was dann? Ich klappte den Deckel meines Notebooks zu. Ich würde erst einmal abwarten. Erfinden konnte ich jederzeit etwas. Aber zuvor wollte ich die wahre Geschichte kennen. Die Wirklichkeit ist häufig spannender und überzeugender als eine noch so gut erdachte Fiktion. Man muss nur gut von ihr zu erzählen wissen. An diesem Punkt meiner Überlegungen kehrte Anna Maria von ihrem Ausflug in ihre mögliche Vergangenheit zurück. »Ich bin müde und hungrig«, sagte sie und ließ sich auf die Couch fallen. »Aber es hat sich gelohnt, denke ich. Ich hatte noch nie zuvor so viele Ahnungen, was ein früheres Hiergewesensein anlangt. Es ist, als stünde ich kurz vor einem Durchbruch.« »Das ist schön«, sagte ich und setzte mich neben sie, als sie beide Arme nach mir ausstreckte. »Du bringst mir Glück«, sagte sie und küsste mich. »Was ist Glück?«, dachte ich. »War es nicht auch Glück, Glück für mich, dass ihre Suche sie hierher zu mir geführt hatte?« Wieder hatte ich so ein unbestimmtes Gefühl, ein Déjà-vu zu erleben. Hatte ich nicht schon irgendwann einmal genau dasselbe wie jetzt gedacht? Oder hatte ich, wie auf einer Zeitreise, zufällig irgendwann einmal einen Blick in den heutigen Tag erhascht? War alles und jedes vorbestimmt und konnte man durch Zufall oder eben gerade eben als Vorbestimmung Zukünftiges irgendwoher ablesen? »Wir könnten uns eine Pizza bestellen«, riss mich Anna Maria aus meinen Gedanken. Ich war sehr sparsam mit meinem Taschengeld. Sie lächelte spitzbübisch und einmal mehr strahlte sie eine Art jugendlicher Unbekümmertheit aus, die in den letzten Tagen mehr und mehr zum Vorschein kam. »Du solltest doch ordentlich essen und trinken«, sagte ich. »Wir werden keine Pizza bestellen, sondern im Lokal essen. Wir waren noch nie gemeinsam essen, weißt du das eigentlich?« »Jetzt, wo du es sagst?« »Ich hatte bisher auch noch nicht daran gedacht, aber Eier mit Speck, Frühstück im Bett, ich denke, es wird uns gut tun, einmal an einem gedeckten Tisch zu sitzen und uns bedienen zu lassen.« Ich wohnte direkt über einer Pizzeria, also mussten wir nicht einmal das Haus verlassen, um in das Lokal zu gelangen, denn es gab eine Hintertür zum Hausflur, durch die die Gäste in den Gastgarten gelangten. Es hatte zu regnen begonnen. Wir sahen es, als wir die Treppe nach unten kamen, also würden wir nicht im Garten, sondern in der Gaststube essen. Und so betraten wir die Pizzeria durch den Hintereingang. Ich hatte noch kein einziges Mal hier im Lokal gegessen, mir nur zwei oder dreimal eine Pizza mit nach oben genommen, und ich fand es ein wenig eigenartig, direkt unter meinem Wohnzimmer zu sitzen und Pizza zu essen. Aber Anna Marias Gegenwart ließ mich meine Gedanken schnell vergessen. »Du beobachtest mich«, sagte sie zwischen zwei Bissen. »Ich sehe dich an. Das ist nicht dasselbe.« »Gut, du siehst mich an. Warum?« »Nun, weil ich dich einfach gern ansehe«, sagte ich. Sie war mit der Pizza fertig, hatte nur ein klein wenig vom härteren Rand übrig gelassen und spülte mit einem Schluck Rotwein nach. »Ich weiß von dir nicht mehr als du von mir«, sagte sie dann, »und du hast dein Gedächtnis nicht verloren, denke ich.« »Ich würde dir gern mehr von mir erzählen, aber ich denke, es ist wichtiger, dass du dich auf deine Sache konzentrierst. Und was das Gedächtnis anlangt, ich kann mich an einiges nicht erinnern, das ich eigentlich wissen sollte«, sagte ich. »Aber das ist etwas ganz anderes. Du hattest einen richtigen Unfall, mit Kopfverletzungen, nehme ich an. Ich habe lediglich einmal etwas sehr Unangenehmes verdrängt. Und das meiste davon ist später wieder zum Vorschein gekommen.« »Ist das der Grund, warum du mir hilfst?«, wollte sie wissen. »Weil du weißt, wie so etwas ist?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß doch erst seit ein paar Tagen davon, als wir im Wald waren. Und deine Situation ist viel schlimmer.« »Vielleicht«, sagte sie, nahm einen weiteren Schluck vom Wein, dann überraschte sie mich. »Ich hatte keine Kopfverletzung. Ich hatte überhaupt keine Verletzung. Man fand mich bewusstlos nicht weit von einem ausgebrannten Auto. Es gab keinen Fahrer und es konnte nicht festgestellt werden, wer das Auto, ein Leihwagen, gemietet hatte. Das ist alles.« »Sehr merkwürdig«, sagte ich. Sie nickte. »Du verstehst jetzt vielleicht besser, warum ich versuche, meine Vergangenheit zu finden.« Sie stand auf, ging langsam nach vor in den Schankraum, sah sich um, verschwand dann um eine Ecke, kam wieder zurück, sich immer noch nach allen Seiten umsehend. Dann setzte sie sich wieder. »Ich hätte gern noch ein Glas Wein«, sagte sie und sah mich an. Ich winkte dem Kellner. Er nickte, als ich auf das Glas zeigte und zwei Finger hob, und nachdem er den Nachschub gebracht und sich wieder entfernt hatte, sagte ich: »Auf das, was wir lieben.« Dann hob ich mein Glas. »Ich weiß nicht, ob ich meine Mutter geliebt habe«, sagte sie mit leicht abwesendem Blick. »Ich habe mich nie mit ihr verstanden. Ich wollte ihr immer alles recht machen, doch das hat nicht funktioniert. Ich wollte so gern Friseuse werden, doch sie hat darauf bestanden, dass ich eine kaufmännische Schule besuche.« Ich hielt mein Glas noch immer hoch, wartete, dass sie ihres ebenfalls heben würde, und langsam, ganz langsam, sickerte in mein Bewusstsein, was sie eben gesagt hatte. »Keiner meiner Freunde hat ihr gepasst«, fuhr sie fort. »Sie wollte immer etwas Besseres für mich. Und oft hatte sie recht, aber das hätte ich nie und nimmer zugegeben.« Ich stellte mein Glas vorsichtig auf den Tisch zurück. Anna-Maria sprach von ihrer Mutter, als sähe sie sie vor sich. Eine kleine, energische Frau, die für ihre Tochter nur das Beste wollte und ihr zu wenig von dem gab, was sie gebraucht hätte: Mutterliebe und Nestwärme. Ich hörte zu, unterbrach mit keinem Wort, und Anna-Maria redete und redete. »Du hörst jetzt nicht auf mich, Christine«, zitierte Anna-Maria ihre Mutter, deren Tonfall imitierend, wie ich annahm, »aber eines Tages wirst du...« Sie unterbrach sich, sah mich mit großen Augen an. Dann ergriff sie meine Hand und drückte sie so fest, dass es weh tat. Es ist alles wieder da. Ich kann mich erinnern, Paul. Es ist alles wieder in meinem Kopf.« Ich war so überwältigt von der Freude, diesen Moment mit ihr zu erleben, dass ich gerade nur ein einziges Wort herausbrachte: »Christine.« Hätte sich Christine, die dann ja weiterhin Anna-Maria geblieben wäre, nicht erinnert, wäre sie vielleicht noch eine oder gar zwei Wochen länger geblieben. Vielleicht wären ein oder zwei oder gar drei Monate daraus geworden, doch nun, da sie ihr erstes Leben, wie sie es nannte, wieder gefunden hatte, musste sie erst einmal damit zurechtkommen. »Ich habe noch nicht begriffen, was das in Wirklichkeit für mich bedeutet«, sagte sie. »Ich muss erst lernen, mit jenem Leben umzugehen, herauszufinden, ob es mit meinem zweiten Leben verschmelzen kann, soll oder muss. Ich kann jetzt nicht ein drittes Leben beginnen. So gern ich das auch wollte.« Ihre Augen schimmerten feucht. Oder erschien es mir nur so, weil über den meinen ein Schleier lag? Sie hatte mir viel aus dem wiederentdeckten Leben erzählt. Ich wusste, wann sie die Masern gehabt, mit welcher Neugier sie ihren ersten Schultag erlebt, wie sie unter dem ständigen Kampf um die Zuneigung und das Verständnis ihrer Mutter gelitten und sie doch monatelang bis zu ihrem frühen Tod gepflegt hatte. Und ich wusste, dass ich sie schon damals gern gekannt hätte. Vielleicht wäre dann unser beider Leben völlig anders verlaufen. Ich hätte sie jedenfalls nicht so wie ihre damalige große Liebe erst in die Scheiße geritten und dann im Stich gelassen. Es wäre wirklich alles völlig anders verlaufen. Es hatte keinen Zweck, sie nach ihrem zweiten Leben zu fragen, denn sie hätte reichlich Zeit gehabt, mir davon zu erzählen, und sie hatte es nicht getan, aus welchem Grund auch immer. »Kannst du mich verstehen, Paul?« fragte sie leise. »Ja«, sagte ich knapp. »Nur ein einziges Wort mehr, und ich hätte losgeheult. Selbstverständlich verstand ich sie. Noch vor weniger als 2 Wochen hatte ich nicht gewusst, dass es sie gab. Und sie hatte keine Ahnung gehabt, dass sie auf ihrer Suche über das Ersehnte hinaus etwas finden könnte, das etwas völlig anderes, Neues sein würde. Ich schneuzte mich. »Was hast du nun vor?« fragte ich dann. »Ich werde mein Ticket benutzen«, sagte sie. Und ihr Oberkörper schwankte ein wenig, als wüsste sie nicht, ob sie sich an mich lehnen oder von mir mehr Abstand gewinnen wolle. Ich nickte. »Wann?« Ich versuchte, mit Hilfe einer festen Stimme, die kurze, präzise Fragen stellte, den Anschein von Männlichkeit zu erwecken. Doch wir wussten beide, dass ich dem, was unweigerlich kommen würde, nicht tapferer, gefasster oder mit weniger Traurigkeit gegenüberstand als sie. »Uns bleiben noch 3 volle Tage und Nächte«, sagte sie. »Lass sie uns nicht verschwenden.« Die erste der 3 Nächte war alles andere als verschwendet. Ein paar Stunden lang hatte ich das Gefühl, dass nicht Christine, nicht Anna Maria, als die ich sie in ihrem zweiten Leben kennengelernt hatte, sondern eine noch Unbekannte in ihrem tatsächlich dritten Leben in meinen Armen lag. Wilder Kampf und leise Zärtlichkeit wechselten einander ab, bis unsere Haut vom getrockneten Schweiß mit feinen Salzkristallen überzogen war und wir eng umschlungen einschliefen. Irgendwann, viel später, fühlte ich ihre weichen Lippen an meiner Stirn, hörte ihre Stimme leise wie das Zwitschern der Vögel, dass der Wind durch das geöffnete Fenster hereinwehte. »Ich komme wieder.« Ich drehte mich zur anderen Seite, und während ich darauf wartete, dass sie sich wieder an mich kuscheln würde, schlief ich wieder ein. Das nächste Erwachen vollzog sich bei hellem Tageslicht. Meine Hand ertastete neben mir nur das leere Bett. Und obwohl es nicht danach roch, richtete ich mich auf in der Hoffnung, Anna Maria Eier mit Speck bratend am Herd zu sehen. Doch sie war nicht da. Ich sprang aus dem Bett, stolperte über meine Schuhe, die neben dem Bett nichts zu suchen hatten, stürmte, immer noch um mein Gleichgewicht ringend, ins Badezimmer. Nichts. 3 volle Tage und Nächte. Sie hatte mich belogen. Wohl um sich und mir einen schrecklichen Countdown zu ersparen. Das Zählen der Tage, Stunden und Minuten, bis der Moment gekommen war, der unweigerlich hätte kommen müssen. Sie hatte mich belogen, um sinnlose Versuche, sie zum Bleiben zu bewegen, zu verhindern. Vielleicht auch, um sich selbst davor zu bewahren, schwach zu werden. Sie hatte mich belogen, weil ich sie liebte und sie mich. Ich klatschte mir ein paar Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht. Dann verließ ich das Badezimmer, briet mir Eier mit Speck, während der Kaffee in der Espressokanne zu blubbern begann, und ich wusste, dass mein Leben nie wieder so sein würde wie früher. Es war alles so rasend schnell gegangen, dass ich erst jetzt zu begreifen begann, dass ich auf diese Liebe ein Leben lang gewartet hatte und dass nichts auf der Welt sie zum Erlöschen bringen würde. »Paul, was hast du denn erwartet?«, fragte ich mich. Genau das war der wunde Punkt. Bis eben vorhin hatte ich nichts erwartet, hatte jeden Gedanken an später von mir weggeschoben, und jetzt, da ich nichts anderes tun konnte, als das Geschenk, das mir zuteil geworden war, dankbar anzunehmen, sollte ich mich mit der bloßen Vorstellung von enttäuschten Erwartungen quälen? Es würde mir nicht helfen, nicht nützen. Ich hatte doch längst geahnt, ja gewusst, dass es so kommen würde. Ein Abschied ohne Verabschiedung. Erst im Nachhinein wissen, welche Umarmung die letzte gewesen war. Welchem Kuss kein weiterer folgen würde. Wie ein plötzlicher, unerwarteter Tod, der keine Angst zuvor, nur den Schmerz danach spüren lässt. Ich konnte nur eines tun. Die Leere, die sich in mir ausbreitete, mit der Erinnerung auffüllen und mit der Hoffnung, dass wir einander wieder begegnen könnten. Wenn dereinst der gelbrote Mangomond wie ein Lampion über dem Horizont schweben würde.